Hallo und herzlich willkommen in einer neuen Folge und in einem neuen Monat. Und es ist der Montag nach der großen Apothekengala. Ich bin also wieder frisch und gesund aus dem fernen Stuttgart zurückgekehrt und sitze heute wieder vor dem Mikrofon. Und bei meiner Suche nach spannenden Themen für diese Woche habe ich wieder so einiges gefunden. Zum Beispiel, wie der Klimawandel die Ausbreitung von Denguefieber beschleunigt. Oder wer auf keinen Fall Melatonin einnehmen sollte. Außerdem schauen wir uns diese Woche mal an, wie man Eisen eigentlich richtig substituiert und wir sprechen über Ozempic. Ja, richtig gehört, Ozempic, nicht Ozempic. Mein Name ist Benedikt Richter und jetzt geht's los. Bei den aktuell sehr niedrigen Temperaturen bekommt der ein oder andere sicherlich Lust auf eine kleine Urlaubsreise in wärmere Länder. Ich selbst mache dieses Jahr auch noch eine kleine Reise, allerdings nach Prag. Da dürfte es sogar noch frischer sein als hier, glaube ich. Und aus dem Urlaub bringt man sich ja gern mal das ein oder andere Souvenir mit. Was aber niemand sicherlich mitbringen möchte, ist eine Infektionskrankheit wie das Denguefieber. Dieses Jahr wurden schon im Februar erste Fälle von Denguefieber in Deutschland registriert. Reisende hatten sich offenbar in Ägypten angesteckt und das Virus eingeschleppt. Denguefieber ist in Deutschland eine meldepflichtige Erkrankung und das RKI hat für dieses Jahr bereits über 1500 Fälle dokumentiert. Mal zum Vergleich, im Jahr 2023 waren es 953 Fälle. Und diese Entwicklung kann man auch weltweit beobachten. Bis September wurden laut der EU-Gesundheitsbehörde ECDC weltweit 13 Millionen Infektionen und 8500 Todesfälle gemeldet. Auch hier nochmal zum Vergleich, im gesamten Jahr 2023 waren es 6 Millionen Infektionen und 6000 Todesfälle. Stark betroffen war unter anderem Brasilien. ExpertInnen machen den Klimawandel dafür mitverantwortlich. Schon jetzt seien rund 19% der Fälle in stark betroffenen Ländern auf die Auswirkungen des Klimawandels zurückzuführen, betont ein Forscherteam. Bis 2050 könnte sich der Anteil der klimabedingten Denguefälle bei einem stetig steigenden Ausstoß der Treibhausgase laut Studie auf rund 60% erhöhen. Bei einem besseren Klimaschutzszenario auf rund 40%. Was bedeutet das jetzt für uns in der Apotheke? Ja, wenn KundInnen nach Empfehlungen für die Reiseapotheke fragen und sie ein bisschen weiter wegfahren als ich, dann sollten wir die Gelegenheit nutzen, auf das Risiko vor einer Infektion mit dem Denguefieber hinzuweisen. Und ja, auch die Leute, die nach Prag reisen, kann man diesbezüglich informieren, denn die WHO warnt schon seit etwa einem Jahr vor der Verbreitung bestimmter Stechmücken in Europa und damit einem Anstieg der Denguefälle. Wobei natürlich gilt, je wärmer das Land, desto größer die Gefahr von Dengue. In Europa stellen wir zum Beispiel recht viele Fälle von Denguefieber in Italien fest. Weltweit betrachtet sind es dann laut Tropeninstitut vor allem Südostasien, Teile von Asien, Süd- und Mittelamerika, Teile des Pazifiks wie Neukaledonien und Hawaii, Afrika und Australien. Peru und Brasilien hatten bereits Ende Februar und Anfang März aufgrund dieser Infektionskrankheit den Gesundheitsnotstand ausgerufen. Auch in Thailand und auf Costa Rica war die Zahl der Fälle schon Anfang des Jahres bemerkenswert hoch. Das Denguefieber ist die häufigste von Insekten übertragene Virusinfektion. Überträger sind tagaktive Stechmücken, meist die ägyptische oder die asiatische Tigermücke. Es wird geschätzt, dass sich jedes Jahr weltweit ca. 400 Millionen Menschen mit dem Virus infizieren und ungefähr ein Viertel davon erkrankt mit klinischen Symptomen. Beim klassischen Denguefieber treten nach einer Inkubationszeit von 3 bis 10 Tagen starke grippeartige Symptome mit hohem Fieber auf. Oft zeigt sich zusätzlich ein Hautausschlag und es können starke Kopfschmerzen sowie Schmerzen hinter den Augen und Erbrechen auftreten. Die akute Phase klingt nach 5 bis 7 Tagen langsam ab, Schwäche und Müdigkeit halten aber häufig noch wochenlang an. In ganz seltenen Fällen entwickelt sich eine schwere Verlaufsform, das hämorrhagische Denguefieber. Da treten dann innere Blutungen und im Extremfall dann auch Schock auf. Ohne intensivmedizinische Versorgung endet diese Erkrankungsform oft tödlich. Die gute Nachricht ist, wenn man das Denguefieber einmal überstanden hat, dann ist man lebenslang immun gegen den entsprechenden Virussubtyp. Es gibt 4 verschiedene Serotypen des Virus, das heißt, man kann bis zu 4-mal im Leben an Denguefieber erkranken. Der Lebendimpfstoff gegen alle 4 Serotypen heißt Dengvaxia. Die Zulassung ist auf Personen im Alter von 9 bis 45 Jahren beschränkt, die in einem Endemiegebiet leben und zuvor bereits eine Dengue-Infektion durchgemacht haben. Für Urlauber also eher ungeeignet, auch das Impfschema lässt sich schwer in die Reiseplanung integrieren. Von der Firma Takeda gibt es auch noch den tetravalenten Impfstoff Qdenga, zugelassen für Erwachsene, Jugendliche und Kinder ab 4 Jahren. Seit Mitte Februar 2023 ist der Impfstoff auch auf dem deutschen Markt verfügbar. Diesen Impfstoff empfiehlt die STIKO zum Beispiel als Reiseimpfung vor Reisen in Dengue-Endemiegebiete mit erhöhtem Ansteckungsrisiko oder bei gezielten Tätigkeiten mit Dengue-Viren, zum Beispiel in Forschungseinrichtungen oder Laboratorien. Und noch eine spannende Info, eine Forschergruppe um Katie Anders vom World Mosquito Program an der Monash University in Melbourne, also Australien, hatte bis Dezember 2019 in einer Stadt in Brasilien ganz viele Stechmücken ausgesetzt, die mit einem Wolbachia-Bakterium infiziert waren. Das Bakterium sorgt dafür, dass die Mücken in erheblich geringerem Umfang Viren übertragen können. Die Forschenden berichten, dass die Fallzahl 90% niedriger als vor der Einführung der Stechmücken war. Ähnliche Projekte werden in anderen Teilen der Welt auch umgesetzt. Also halten wir fest, zur Vorbeugung von Denguefieber gehört der wirksame Schutz vor Insektenstichen. Also Maßnahmen wie Moskitonetze über Bett und Kinderwagen und Insektenschutzgitter an Fenster und Türen montieren. Außerdem die Haut durch lange, helle und engmaschige Kleidung bedecken. Vor Einbruch der Dämmerung duschen, um Schweiß zu entfernen. Stehende Gewässer abends meiden, Regentonnen und volle Gießkannen entleeren bzw. abdecken, um Eiablage im Wasser zu verhindern. Kalte Luft mögen Mücken nicht ganz so gerne, also gerne in der Urlaubsunterkunft Ventilator oder Klimaanlage einschalten. Und auch Repellenzien mit Icaridin oder Diethyltoluamid, kurz DEET, können hilfreich sein. Sie überdecken den natürlichen Körpergeruch, sollten aber auch regelmäßig neu aufgetragen werden. So, neues Thema. Was empfehlt ihr eigentlich bei Schlafstörungen? Wir haben aktuell recht viele Pharmazeuten im Praktikum bei uns in den Apotheken und die stellen einem genau solche Fragen. Und dann muss man immer ganz schnell überlegen, was man empfiehlt und wie eigentlich die aktuelle Leitlinie aussieht. Ich bin denen ja tatsächlich sehr dankbar für diese Fragen, weil man dann sein Wissen immer noch mal ein bisschen auffrischen kann. Letztens wurde ich gefragt, ob ich eigentlich Melatonin empfehlen würde und da musste ich mich sehr zusammenreißen, nicht mein übliches Gemecker über Nahrungsergänzungsmittel anzustimmen. Man will ja die jungen Leute nicht erschrecken mit dem Altherrengegrummel. Und im Fall von Melatonin ist wirklich Vorsicht geboten. Das Bundesinstitut für Risikobewertung warnt ja tatsächlich vor der eigenständigen, unkontrollierten Einnahme. In einer Pressemitteilung hieß es vom BfR, nach einer Bewertung der vorhandenen wissenschaftlichen Daten rät das Bundesinstitut für Risikobewertung insbesondere Schwangeren, Stillenden, Kindern, Jugendlichen oder Personen mit bestimmten Vorerkrankungen von der eigenständigen, unkontrollierten Verwendung melatoninhaltiger Nahrungsergänzungsmittel ab. Untersuchungen an Erwachsenen zeigen beispielsweise, dass eine einmalige Einnahme von Melatonin akut den Blutzuckerspiegel beeinflussen kann. Das BfR empfiehlt deshalb Personen mit einem erhöhten Risiko für Typ-2-Diabetes, Melatonin nur nach ärztlicher Rücksprache einzunehmen. Auch Personen mit einer Einschränkung der Leber- oder Nierenfunktion sowie Personen, die an einer Autoimmunerkrankung oder an Epilepsie leiden, sollten aus Sicht des BfR auf die unkontrollierte Aufnahme melatoninhaltiger Nahrungsergänzungsmittel verzichten. Das BfR warnt auch vor eventuellen Wechselwirkungen, insbesondere bei blutdrucksenkenden Arzneistoffen, bei Gerinnungshemmern oder bei Antidepressiva. Zudem sei ungewiss, ob unter längerfristiger oraler Zufuhr von Melatonin Längenwachstumsveränderungen bei Kindern und Jugendlichen auftreten könnten. Auch ein Einfluss auf die individuelle hormonelle bzw. pubertäre Entwicklung sei möglich. Hinzu kommt, dass Melatonin auf Ungeborene im Mutterleib und in die Muttermilch übergeht. Babys können Melatonin aber nur sehr langsam abbauen. Insgesamt kann es eigentlich immer von Mensch zu Mensch erhebliche Unterschiede beim Abbau von oral aufgenommenem Melatonin geben. Und es kann auch zu einigen unerwünschten Wirkungen kommen. Bei Erwachsenen nennt das BfR hier Kopfschmerzen, Blutdruckabfall, Reduktion der Körpertemperatur, Albträume, Kraftlosigkeit und Gangunsicherheit. Das BfR weist außerdem darauf hin, dass Melatonin in den Schlaf-Wach-Rhythmus eingreift. Das könne den natürlichen Tag-Nacht-Rhythmus durcheinanderbringen und die innere Uhr verstellen, sagt Dr. Britta Nagel, Ernährungswissenschaftlerin von der BfR-Abteilung Lebensmittelsicherheit, im Podcast Risiko. Durch die Einnahme von Melatonin erreiche man etwa 10- bis 100-fach höhere Melatoninkonzentrationen als durch die rein natürliche Produktion. Wann Melatonin produziert werde, wie viel und wann die höchste Konzentration vorliege, sei von Mensch zu Mensch sehr unterschiedlich, ebenso der Abbau, der interindividuell um den Faktor 10 bis 200 schwanken könne. Das Östrogen, das Frauen in den Wechseljahren teilweise anwenden, hemme laut BfR den Abbau von Melatonin in der Leber. Deswegen sei es auch schwierig, mit einer Einheitsdosis den Schlaf beeinflussen zu wollen. Also nach all den Informationen bleibe ich dabei. Ich hätte gern ein zugelassenes OTC-Arzneimittel. Denn dass Melatonin wirkt, das wissen wir, das haben Zulassungsstudien gezeigt. Daher gibt es ja auch verschreibungspflichtige Medikamente mit Melatonin. Zugelassen sind die dann für Menschen ab 55 Jahren mit primären Schlafstörungen, wie am Beispiel vom sehr bekannten Zirkadinen. Außerdem für Kinder mit Autismus-Spektrum-Störungen, mit ADHS oder Jetlag. Das heißt, in bestimmten Indikationen können Kinder Melatonin anwenden und davon profitieren. Es geschieht aber auf ärztliche Verordnung und nicht als Nahrungsergänzung. Und wenn man sich diese Medikamente mal genauer anschaut, dann stellt man fest, dass die alle Melatonin retardiert freisetzen. Bei den Nahrungsergänzungsmitteln haben wir schnell und langsam freisetzende Mechanismen oder beides kombiniert. Und da es Nahrungsergänzungsmittel sind, gibt es auch keinen Wirksamkeitsnachweis dafür. Die Hersteller müssen ihr Produkt lediglich beim Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit anzeigen. Also, wer unter Schlafstörungen leidet, sollte die Ursachen grundsätzlich ärztlich abklären lassen und speziell nicht über einen längeren Zeitraum Nahrungsergänzungsmittel mit Melatonin einnehmen. Denn die Langzeitanwendung sei bisher nur unzureichend untersucht. Und da hätte ich doch meine Antwort auf die Frage der FIPS gefunden. Und ich war letztens auch nochmal richtig stolz, weil ich gesehen habe, wie unsere FIP ihre ZIP vorzeigte vor der Abgabe. Und ich lief so vorbei und habe gesehen, was drauf war und habe dann so ganz beiläufig gefragt, oh, ein Eisenpräparat, was sagen wir denn da bei der Abgabe? Ja, und ich sag mal so, ich habe da im Backoffice noch eine ordentliche Eisenberatung bekommen. Da war ich echt beeindruckt, was die alles dazu wusste. Eisen ist für den menschlichen Körper ein essentielles Spurenelement. Und ihr wisst, es heißt essentiell, weil wir es essen müssen. Also der Eisenbedarf muss über die Ernährung gedeckt werden. Ein erwachsener Mann benötigt laut Deutscher Gesellschaft für Ernährung täglich 11 Milligramm Eisen. Bei Frauen liegt dieser Wert mit 14 bis 16 Milligramm pro Tag etwas höher. Schwangere weisen mit 27 Milligramm pro Tag einen besonders hohen Eisenbedarf auf. Gesunde Erwachsene können die benötigten Mengen an Eisen normalerweise im Rahmen einer vollwertigen Ernährung aufnehmen. Gute Eisenlieferanten für den menschlichen Körper sind zum Beispiel Fleisch und Fisch. In diesen Nahrungsmitteln liegt das Eisen als zweiwertiges Kation vor und kann so vom Körper gut verwertet werden. Im Dünndarm sind dafür spezifische Membrantransporter zuständig, die das Eisen in die Darmzellen schleusen. Gemüse und Getreide können zwar ebenfalls viel Eisen enthalten, aber hier liegt es dann in dreiwertiger Form vor. Außerdem bildet Eisen mit anderen pflanzlichen Inhaltsstoffen oft schwerlösliche Komplexe. Zur Aufnahme muss das Eisen zunächst aus diesen Verbindungen herausgelöst und mithilfe reduzierender Enzyme in die zweiwertige Form überführt werden. Daher wird Eisen aus pflanzlichen Nahrungsquellen oft deutlich schlechter vom Körper verwertet. Die Resorptionsquote liegt meist nur zwischen 5% und 10%. Das erklärt, warum Vegetarier und besonders Veganer ein wesentlich höheres Risiko haben, einen Eisenmangel zu entwickeln. Unser Körper braucht Eisen zum Beispiel für die Blutbildung und den Sauerstofftransport mithilfe der roten Blutkörperchen. Bei einem Eisenmangel klagen die Betroffenen daher meist über Müdigkeit und Erschöpfung, auch weitere Symptome wie Konzentrationsschwäche, Haarausfall oder brüchige Nägel können auftreten. Und ich weiß, dass sich das mittlerweile in den Köpfen festgesetzt hat. Du fühlst dich schlapp? Ist bestimmt ein Eisenmangel? Ja, bevor man jetzt aber einfach Eisen einwirft, wäre es gut, ärztlich abklären zu lassen, ob denn tatsächlich ein Eisenmangel schuld ist. Denn die beschriebenen Symptome können auch ganz viele andere Ursachen haben. Und auch das Portemonnaie freut sich, denn stellt der Arzt eine Unterversorgung mit Eisen fest und liegt bereits ein Eisenmangelanämie vor, dann werden die Kosten für die nicht verschreibungspflichtigen Eisenpräparate auch von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen. Die Präparate, die zum Einsatz kommen, enthalten natürlich zweiwertiges Eisen. Gut resorbierbare Eisensalze sind Eisen-2-Fumarat, Eisen-2-Gluconat oder Eisen-2-Sulfat. Die Anfangsdosis liegt dabei zwischen 50 Milligramm bis 100 Milligramm pro Tag. Höhere Dosen führen nicht zu einer höheren Aufnahme von Eisen, sondern erhöhen vielmehr die Wahrscheinlichkeit für Nebenwirkungen. Je nach Schwere des Eisenmangels kann die Behandlung mehrere Wochen bis Monate dauern. Am häufigsten kommen Tabletten und Tragees zum Einsatz. Für PatientInnen mit empfindlichem Magen-Darm-Trakt stehen auch retardierte Darreichungsformen zur Verfügung. Bei den Retard-Arzneimitteln ist die Auflösungsgeschwindigkeit vermindert und es treten deutlich weniger gastrointestinale Beschwerden auf. Allerdings ist die Resorptionsrate der Eisenverbindungen im Vergleich zu normalen Tabletten meist niedriger. Für Kinder sowie PatientInnen mit Schluckstörungen stehen auch flüssige Darreichungsformen zur Verfügung. Die darin enthaltenen Eisen-2-Verbindungen sind allerdings deutlich anfälliger für Oxidationsreaktionen, sodass die Bioverfügbarkeit im Vergleich zu den festen Arzneiformen erniedrigt ist. Und dann gibt es auch noch die Direktgranulate und auch die sind für empfindliche Mägen eher ungeeignet. Und da muss man natürlich auch sagen, Eisenpräparate haben häufig Nebenwirkungen. Das kann zum Abbruch der Therapie führen und deshalb sollte man diese Nebenwirkungen im Beratungsgespräch kommunizieren und die PatientInnen darauf vorbereiten. Ich sage zum Beispiel immer, der Stuhl kann sich schwarz verfärben durch das Eisen. Wenn das passiert, bitte nicht in Panik geraten, das ist ganz normal. Häufig treten auch Beschwerden wie Übelkeit, Bauchschmerzen, Verstopfung, aber auch Durchfall auf. Der beste Einnahmezeitpunkt für Eisenpräparate ist 30 Minuten vor dem Frühstück. Anstelle von Leitungswasser kann die Gabe mit einem Glas Orangensaft empfohlen werden, denn darin ist Ascorbinsäure und das kann die Aufnahme der Eisensalze verbessern. Werden die gastrointestinalen Beschwerden als zu stark empfunden, dann können die Arzneimittel auch zu oder unmittelbar nach einer Mahlzeit eingenommen werden. Da geht man dann quasi einen Kompromiss ein zwischen bestmöglicher Resorption und guter Verträglichkeit der Präparate. Und vielleicht kennt ihr auch die Empfehlung, Eisen nur jeden zweiten Tag zu nehmen. Das kann durchaus sinnvoll sein, um das körpereigene Peptidhormon Hepcidin ein bisschen auszutricksen. Bei einem Eisenmangel nimmt die Konzentration an Hepcidin im Körper ab, wodurch die Resorption von Eisen aus der Nahrung verbessert wird. Bei der Einnahme von Eisenpräparaten steigt die Hepcidin-Konzentration aber wieder an und die Aufnahme von Eisen wird für rund 24 Stunden deutlich eingeschränkt. Diese Einschränkung ist physiologisch sinnvoll, um den Körper vor einer drohenden Eisenvergiftung zu schützen. Bei einer oralen Eisensubstitution stört die vermehrte Bildung von Hepcidin aber die Aufnahme von Eisen, sodass eine tägliche Gabe möglicherweise nicht effektiv ist. Eine Gabe von Eisenpräparaten nur jeden zweiten Tag könnte dann zu einer ähnlichen Eisenaufnahme bei deutlich besserer Verträglichkeit führen. Eine solche Einnahme sollte aber mit dem Arzt abgeklärt werden. Und was zur Beratung natürlich auch noch dazu gehört, ist der Hinweis auf Wechselwirkungen. Milch, Kaffee oder Tee können die Aufnahme der Eisenionen deutlich einschränken und sollten deshalb nur mit zeitlichem Abstand zum Eisenpräparat konsumiert werden. Auch phosphathaltige Getränke wie Cola oder oxalsäurereiche Lebensmittel wie rote Beete und Rhabarber behindern die Resorption. Mit ganz vielen Arzneistoffen wie Tetracyclin, Bisphosphonaten, Schilddrüsenhormonen und Cholestyramin treten ebenfalls Wechselwirkungen auf. Hier ist es wichtig, auf einen Einnahmeabstand von mindestens 2 Stunden zu achten. Ich überlege immer, wenn ich mir all diese Hinweise so anschaue, ob sich das überhaupt irgendjemand behält, wenn wir dem das erklären. Vielleicht erarbeite ich irgendwann mal so einen kleinen Handzettel für die PatientInnen, wo alle diese Infos dann draufstehen. Vielleicht mit netten kleinen Emojis und dem Apothekenlogo. Stelle ich mir eigentlich ganz süß vor. Übrigens gibt es auch ein Präparat mit dreiwertigem Eisen, das in Deutschland zum Einsatz kommt. Bei dem verschreibungspflichtigen Arzneimittel liegt das Eisen als stabile Komplexverbindung mit einem Trimaltol-Liganden vor. Das dreiwertige Eisen bleibt dabei, anders als das zweiwertige Eisen, bis zur Aufnahme fest in seiner Verbindung gebunden und ist daher deutlich besser verträglich. Bei PatientInnen mit entzündlichen Darmerkrankungen, die zweiwertige Eisenpräparate nicht vertragen oder nur unzureichend auf eine solche Behandlung ansprechen, kann eine Therapie mit Eisen-3-Maltol im Fertigarzneimittel Ferracro eine Möglichkeit sein, bevor eine intravenöse Gabe in Betracht gezogen wird. So, und fürs letzte Thema heute schauen wir mal wieder in die große, weite Welt der Social-Media-Trends und Empfehlungen. Und da lief mir dieser Tage Ozempic über den Weg. Nicht Ozempic, damit sind wir jetzt auch mal so langsam durch auf TikTok. Nein, Ozempic, also Hafersempic quasi. 40 Gramm Haferflocken, 250 Milliliter Wasser und der Saft einer halben Limette im Mixer püriert und als Ersatz für eine Mahlzeit getrunken. Das ist Ozempic, mit dem sich angeblich binnen kürzester Zeit viel Gewicht verlieren lässt. ExpertInnen sind da zwiegespalten. Haferflocken werden grundsätzlich als gesund eingestuft. Die enthalten viele Ballaststoffe. Haferprodukte haben dazu niedrigen glykämischen Index, wirken sich also nur wenig auf den Blutzuckerspiegel aus. Und Haferflocken gelten als Superfood. Die enthalten Mineralstoffe wie Eisen, Kalzium, Zink, Magnesium und Phosphor. Es gibt auch Studien, die haferhaltigen, kalorienreduzierten Diäten unter anderem positiven Effekt auf den Blutdruck und die Blutfettwerte bescheinigen. Es klingt ja eigentlich ganz gut. Welches Problem sehen jetzt aber die Forschenden bei Ozempic? Ein Ozempic-Drink enthält 150 Kalorien und soll eine Mahlzeit ersetzen. Das ist wenig. Also, es ist ein ganz altbekanntes Konzept, kalorienreduziert essen. Es ist weder empfehlenswert, alle Mahlzeiten durch den Trunk zu ersetzen, noch die Diät über einen langen Zeitraum durchzuführen. Wer nur noch Ozempic zu sich nimmt, riskiert Mangelerkrankungen, weil Hafer und Limette nicht alle lebenswichtigen essentiellen Vitamine und Mineralstoffe enthalten. Die Dauer einer Diät, bei der etwa eine Mahlzeit durch den Trunk ersetzt wird, sollte laut Deutscher Gesellschaft für Ernährung auch nicht länger als 3, mit ärztlicher Aufsicht nicht länger als 12 Wochen betragen. Gewicht verlieren wird man höchstwahrscheinlich dadurch, ganz logisch, aber wie bei allen Crash- oder Formula-Diäten hat man dieses Gewicht ganz schnell wieder zurück, wenn man sich wieder wie zuvor ernährt. Wer langfristig ein gesundes Körpergewicht anstrebt, dem empfehlen die DGE und andere ExpertInnen auch weiterhin Ernährungsumstellung, Verhaltensänderung und eine Steigerung der körperlichen Aktivität. Ist anstrengend. Allgemein wird eine abwechslungsreiche, vollwertige und kalorienangepasste Ernährung empfohlen, ergänzt mit 30 bis 60 Minuten Bewegung am Tag. Crash-Diäten und Social-Media-Trends sind dagegen ganz allgemein eher nicht geeignet, um gesund abzunehmen. Ja, nach Dubai-Schokolade, Fluffy-Joghurt und Ozempic lohnt sich's doch schon fast mal ein kleines Kochbuch anzulegen mit den schlimmsten Rezepten aus den sozialen Medien. Ist ein schönes Weihnachtsgeschenk für jemanden, den man nicht mag. Naja, euch mag ich aber, weil ihr habt wieder zugehört. Danke dafür. Ich wünsche euch jetzt eine wirklich zauberhafte Woche. Seid nett zu euren Fips, gebt fleißig Kalender ab und kommt gut durch den Dezember und die Vorweihnachtszeit. Ein paar gemeinsame Folgen haben wir noch in diesem Jahr, zum Beispiel nächsten Montag. Und vielleicht singe ich euch da sogar ein Weihnachtslied. Das erfahrt ihr aber nur, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Bis dahin, gehabt euch wohl.